Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Chinas Regime kontrolliert alles. Die Bürger, die Wirtschaft, das reale und das digitale Leben. Es ist der größte und modernste Überwachungsstaat, den es je gegeben hat. Wer hier an die Macht will oder gar Opposition führt, riskiert mehr als sein eigenes Leben. Wie der Überwachungsstaat China funktioniert und weshalb selbst die Tage des chinesischen Diktators Xi Jinping gezählt sind, darüber sprechen wir heute. Susanne Weiglin-Schwierzig, willkommen zurück in Thema des Tages.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Sinologin und beschäftigen sich seit rund 50 Jahren mit China. Wie würden Sie denn das heutige chinesische politische System beschreiben?
Das politische System Chinas ist nach wie vor ein System, das ich Hybrid nenne, das also wirtschaftlich gesehen eine Kombination aus Planwirtschaft und staatlich gelenkter Wirtschaft einerseits und eben marktwirtschaftlichen Elementen andererseits ist. Wobei man sagen muss, dass seitdem Xi Jinping im Jahr 2011 die Macht übernommen hat, er sowohl die staatliche Seite in der Ökonomie wieder stärker in den Vordergrund gestellt hat, als auch die ideologische Indoktrination der Bevölkerung und damit auch einhergehend die Überwachung der Bevölkerung dahingehend, dass also man viel stärker als vorher darauf achten muss, in welcher Situation man welche Äußerungen zur Innen- und Außenpolitik der Volksrepublik China macht. Also wenn ich das so vergleiche und mich auch mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalte, die schon genauso lang bei der Sache sind wie ich, dann stellen wir immer wieder fest, dass wir die augenblickliche Situation eigentlich eher vergleichen würden mit der Phase unmittelbar vor dem Tod Mao Zedongs. Als ich damals als Studentin in China war, war das eben schon so, dass wir gelernt haben, erstens mal sehr viel zwischen den Zeilen zu lesen, weil man nicht direkt sagen konnte, was man wollte, sondern eben häufig Äußerungen, die in der Öffentlichkeit getätigt waren, dann auch irgendwie verkleiden musste. Andererseits haben wir damals aber auch bemerkt, dass im privaten Raum es doch möglich war und auch von unseren chinesischen Gesprächspartnern entsprechend wahrgenommen wurde, dass man doch viel offener über das geredet hat, was man beobachtet, was man analysiert. Insbesondere Intellektuelle in China sind ja sehr politisiert, sehr politisch interessiert, vielleicht stärker ausgeprägt, als wir das aus Europa kennen. Und wenn man die dann persönlich getroffen hat, dann haben die auch manchmal also Dinge gesagt, wo wir nur gesagt haben, oh, sowas kann man in China auch denken und sagen, weil man ja doch leicht dazu tendiert zu sagen, ja, wenn alles so kontrolliert ist und so ideologisiert ist und so politisiert ist, dann wird es also total schwierig, außerhalb der Box irgendeinen Gedanken zu fassen. Und das war aber damals möglich, obwohl die Kontrolle nicht so wie heute digitalisiert, sondern wirklich von Mensch zu Mensch. Die Kontrolle war sehr stark. Die Sanktionen, wenn man irgendetwas gesagt hatte, was nicht in die Linie passte, waren auch sehr gravierend. Und dennoch haben die Leute immer out of the box gedacht. Und ich denke, dass wenn man heute also in China sich in entsprechenden Konstellationen mit Personen unterhält, die die Situation genau beobachten, dann wird man das auch sehen. So ein ganz eigenartiges Nebeneinander von ganz extrem starker Kontrolle einerseits und andererseits doch immer noch dieser Fähigkeit, sich außerhalb dieses Rahmens zu stellen und über eine Zukunft Chinas nachzudenken, die überhaupt nicht dem entspricht, was im Augenblick in der Gegenwart passiert.
Das ist ja auch faszinierend zu beobachten, dass ja in diesem Land, das so kontrolliert wird von dem Regime, von der führenden Macht, dass ja trotzdem wahnsinnige Innovationen hervorkommen. Das heißt, es muss ein Out-of-the-Box-Denken geben, sonst würde es nicht funktionieren. Können Sie uns einen Eindruck davon vermitteln, wie Überwachung heutzutage funktioniert in China? Sie haben diese digitale Überwachung angesprochen. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das fängt im Alltag an. Gehen Sie mal davon aus, Sie leben in Peking, Sie gehen von Ihrem Büro zurück nach Hause, Sie stehen an einer roten Ampel, Sie haben es irgendwie ein bisschen eilig, Sie sehen, es kommt kein Auto, Sie gehen über die Straße. da kann es eben passieren, dass Sie sofort eine Mitteilung auf Ihr Handy erhalten. Sie haben jetzt gerade die Straße XY überquert und dabei die rote Ampel nicht beachtet. Sie bekommen dafür eine Strafe von so und so viel Yuan. Die wird sofort von Ihrem Konto abgebucht. Das ist sozusagen die Alltagskontrolle, die von manchen Leuten, sogar von Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aus Amerika und so, geradezu positiv beurteilt wird und sagt, ja, diese Chinesen, die kriegt man ja nie dazu, Disziplin einzuhalten, die kriegt man nie dazu, Vorschriften einzuhalten. Und da gibt es eben nur diese Möglichkeit. Alle sind mit ihrem Gesicht und so gespeichert, sodass also die Kamera an so einer Ampel sofort das Gesicht erkennt, von dem Gesicht auf das Handy geht, von dem Handy gleich die Nachricht wegschickt, alles automatisch. Da sind gar keine Personen mehr dahinter, die sich entscheiden können, na, war das jetzt gravierend oder nicht gravierend? Naja, das war ja sehr gravierend, da müssen wir eine Strafe aussprechen oder nein, das lassen wir jetzt mal. Sondern das ist alles KI gesteuert, da sind gar keine Menschen mehr involviert. Das ist sozusagen der Alltag.
Das heißt, einerseits könnte man sagen, ja, das System ist insofern fair, alle werden bestraft für Gesetzesverstöße. Auf der anderen Seite, Sie haben jetzt angesprochen, es gibt im Prinzip keine Privatsphäre. Wenn man sogar an der Ampel überwacht wird mit Videokamera und KI entdeckt vielleicht das Gesicht, kann das zuordnen. Aufs Handy wird sofort eine Nachricht übermittelt und es wird ein Zugriff auf das Konto gemacht, ohne dass man eine Einwilligung gegeben hat. Das heißt, eigentlich hat der Staat alles, was eine digitale Identität ausmacht, in der Hand.
Ja, das hat eben damit zu tun, dass in China ja das Bezahlen mit Geld im Prinzip insofern abgeschafft ist, als dass man eigentlich nur noch mit dem Handy bezahlt. Also auch mit der Karte, das spielt heutzutage fast überhaupt keine Rolle mehr in China. Das heißt also, ich gehe in den Supermarkt, ich gehe in die Post, ich kaufe mir ein Ticket für den Bus. Das wird alles über das Handy geregelt und deshalb sind natürlich diese Daten auch überall gespeichert. Und das heißt also, dass die Bürgerinnen und Bürger in China gewisserweise sich auf ein Regime eingelassen haben, das eigentlich alles überwacht, was man geldrelevant macht. Ja. Und es ist ja auch bekannt, es gibt dieses soziale Punktesystem in China, dieses Social Credit System, das dann eben auch überwacht, wie oft man solche Übertretungen begangen hat. Und wenn man das zu oft macht, dann kriegt man ja auch Punkte abgezogen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt zu viele Negativpunkte hat, dann hat das schon wieder Auswirkungen auf solche Sachen wie zum Beispiel, kann ich überhaupt noch ein Flugticket buchen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand über ein Wochenende fahren möchte. Nicht? Weil anders als über mein Handy kann ich das gar nicht bezahlen. Das Handy ist aber mit diesem Social Credit System verbunden und dementsprechend kann da sofort zurückgegriffen werden, ob ich mich also in den letzten Monaten den Vorstellungen des Staates entsprechend verhalten habe. Also die chinesischen Bürgerinnen und Bürger sind ja sehr fasziniert von technologischen Fortschritten. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, dass China ein innovatives Land sein kann. Weil eben für solche innovativen Produkte sich immer sofort ein vergleichsweise großer Markt auftut. Aber auf der anderen Seite nehmen sie dann eben in Kauf, dass der Staat sie immer stärker kontrollieren kann. Insofern leben die praktisch mit dieser Situation, wobei ich eben auch weiß, dass die Leute dann doch auch ihr Geld zu Hause horten, weil es immer wieder Situationen gibt, wo sie der Auffassung sind, dass sie eben doch etwas bezahlen möchten, von dem der Staat dann nicht wissen kann, dass sie das tun. Nicht? Und dass man zum Beispiel, wenn man irgendwo in der Provinz ein Taxi benutzt, nicht, dass man dann gleich mal so abklärt, ob man lieber mit ein paar Scheinen bezahlen möchte oder ob man doch das Handy benutzt. Nicht? Und dann sind die Preise natürlich unterschiedlich, weil ja für den Taxifahrer das auch bedeutet, dass wenn er einen Kunden hat, der mit dem Handy bezahlt, dass das dann im Prinzip sofort in seinem Finanzamt registriert wird und er für jede Fahrt dann auch Steuern zahlen möchte. Und wie in vielen Ländern der Welt ist es natürlich in China auch so, dass man ganz gerne Einnahmen macht, ohne den Staat daran partizipieren zu lassen. Also es gibt auf jede Aktion des Staates einerseits eine Anpassungsmaßnahme der Bevölkerung, auf der anderen Seite aber eben auch immer diese Tendenz, doch für den Fall aller Fälle Gegenmaßnahmen zu treffen. Und das muss man eben auch wissen. China ist ja ein Land, das nicht erst seitdem Xi Jinping die Macht übernommen hat oder seitdem die Kommunistische Partei die Macht übernommen hat, ein sehr autoritäriertes Land ist, sondern das ist ein Land, das ja schon über Jahrtausende immer versucht hat, die Macht des Staates sehr deutlich werden zu lassen. Und deshalb ist die Bevölkerung auch in besonderem Maße geschult, solche eventuellen Gegenmaßnahmen zu erdenken.
Sie haben ja in China studiert und geforscht. Wie eingeschränkt ist man denn als Wissenschaftlerin?
Also ganz egal, ob Sie in der Volksrepublik China oder in Hongkong unterrichten, als Professor an einer Universität oder als Professorin, werden Sie während Ihres Unterrichtes immer Kamera überwacht.
Und auch belauscht?
Und dadurch natürlich auch belauscht. Und nicht nur Sie werden Kamera überwacht und halten da Ihre Vorlesung, sondern in dem Augenblick, wo Sie anfangen, wie man das ja heutzutage didaktisch auch von den Professorinnen und Professoren verlangt, mit Ihren Studierenden zu sprechen, dann wissen die Studierenden auch, dass Sie ja auch überwacht werden.
Heißt das, es gibt keine freie Meinungsäußerung?
In diesem Bereich ist es nicht mehr möglich. Ja, also ich kann mich erinnern noch an Zeiten, da war auch schon Xi Jinping an der Macht, so 2015, 16. Da bin ich eingeladen worden zu Vorträgen in die Volksrepublik China. Ich habe gesagt, ja, ich mache zu dem Thema XY einen Vortrag in chinesischer Sprache, mache ich vor euren Studierenden, das war überhaupt kein Problem. Dann plötzlich hieß es, ja, aber wir brauchen ein Abstract vorher. Und dann wurde ich zwar in Unterrichtsräume gebracht, wo ich merkte, dass da keine Kameras sind, aber zum Beispiel ist mir dann auch aufgefallen, dass die Person, die für meine Einladung zuständig war, plötzlich nicht im Raum auftauchte. Nicht? Sodass man nicht so ohne weiteres über die Studierenden sagen könnte, ja, das war doch der Herr Professor so und so, der hat da die Frau Professor Weigelin-Schwirzig eingeladen und dann hat die plötzlich bei uns irgendwas gesagt, was ja gar nicht mit der Linie unserer Partei übereinstimmt. Um diese ganzen Beziehungen so etwas vage zu machen, tauchte diese Person dann plötzlich gar nicht mehr auf in der Öffentlichkeit mit mir zusammen. Dann wurde ich zum Abendessen eingeladen. Da ist die Person natürlich aufgetaucht. Da waren dann aber auch ganz deutlich nur Leute anwesend, die diese Person gewisserweise nicht verraten hätten. Nicht? Also da habe ich dann schon gemerkt, aha, jetzt geben schon wieder bestimmte Gegenmaßnahmen, werden hier getroffen, damit das Einladen einer Professorin aus dem Ausland einerseits nicht peinlich wird, weil man ihr sagt, ja, also in deinem Abstract steht irgendwie diese und jene Aussage, die wollen wir nicht so gerne hören hier, also wir bitten dich darum, die nicht zu machen. Das wäre ja peinlich mir gegenüber gewesen, das wäre auch peinlich für die einladende Seite, mir zu offenbaren, dass ich hier nicht sagen darf, was ich will. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass man dann auch Acht geben muss, dass die Personen, die da mit meiner Einladung zusammenhängen, dass die nicht dann plötzlich doch kritisiert werden, wohlmöglich irgendwelche Sanktionen zu erleiden haben und solche Art und Weise. Nicht? Also das sind Dinge, die jetzt zum Beispiel ich in den 70er Jahren, als ich in China studierte, nicht erlebt habe. Warum? Weil es natürlich damals dieses ganze Equipment noch nicht gegeben hat. Nicht? Und nur der Professor musste sich darauf verlassen, dass wir nicht irgendeine Äußerung, die er in einer Vorlesung tätigt, nehmen und sagen gegenüber einer dritten Person, ach übrigens, der Herr Professor Zhao, der hat eben neulich uns im Unterricht Folgendes gesagt, was denken Sie dazu? Das durfte natürlich nicht passieren und das haben wir sehr schnell gelernt, dass wir also das, was wir da im Unterricht gehört haben, immer unter uns diskutieren durften, aber nicht mit irgendwelchen Personen, die nicht anwesend waren. Das war so sensibel, dass eine kleinste Abweichung in der Formulierung schon hätte bedeuten können, dass dieser Professor ins Arbeitslager geschickt wird. Nicht? Also das wussten wir, dass das Risiko sehr hoch ist und deshalb haben wir dann natürlich auch nie darüber gesprochen.
Sie haben erklärt, wie der Staat Zugriff auf das Handy hat. Und das fasziniert mich, weil das bedeutet ja auch, theoretisch könnten nicht nur Klassenräume überwacht und abgehört werden, sondern auch der eigene Wohnbereich. Passiert das?
Also bisher habe ich keine Informationen dieser Art, aber durchaus muss ich sagen, schon vor vielen Jahren so Vorträge gehört über diesen Begriff der Smart City. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Küche, ja, in dieser Küche benutzen Sie Strom, in dieser Küche benutzen Sie Wasser, natürlich alles Mögliche. Und dann haben Sie einen riesen Bildschirm in Ihrer Küche, der Ihnen sagt, also dir steht zu, pro Monat so und so viel Wasser zu verbrauchen. Heute ist der 15.07. Damit hast du also bereits 44,3% deines Wasserhaushaltes benutzt. Also gib Acht, dass du nicht über dein Limit kommst. Nicht, das wurde damals im Zusammenhang dieser Smart City Idee, die ja inzwischen nicht mehr so laut diskutiert wird, aber eine Zeit lang war das ja mal was ganz, ganz Wichtiges, so 2013, 14. Da wurde das vorgeführt als die Art und Weise, wie man die Bevölkerung zu einer Lebensweise erziehen kann, die eben dem Klimawandel angepasst ist und die die Bevölkerung quasi zum aktiven Teilhabenden an einer solchen energiesparenden, wassersparenden, rohstoffsparenden Politik macht. Und wenn man sich das dann weiter zu Ende denkt, dann sagt man, gut, wenn die also genau wissen, dass ich in meiner Küche gerade meinen Wasserhahn betätige und so weiter, ist ja der Weg nicht weit, dass man eigentlich einen auch ständig beobachtet, ja, und einen dann zum Beispiel darauf aufmerksam macht, dass man also zum Beispiel das Fenster mal wieder öffnen sollte, nicht? Und solche tollen Tipps, die man da so bekommen kann. Und das kann man ja dann sehr, sehr gut begründen mit der Notwendigkeit, eben eine resilientere und dem Klimawandel angepasste Lebensweise zu entwickeln. Und das wurde damals 2014 schon also ausgegeben als eine Idee für zukünftige moderne Städte in China, wo man in Luxusappartements lebt und im Grunde genommen alles, was man macht, unter diesem Gesichtspunkt ist das Klimawandel angepasst, ja oder nein, beobachtet werden kann.
Das ist jetzt die positive Auslegung. Auf der anderen Seite kann diese Technologie natürlich verwendet werden, um eben jeden Schritt zu überwachen.
So ist es. Und man kann natürlich auch dann dran gewöhnt werden. Und wenn sie dann sagt, ah ja, die Person XY, da haben wir irgendwie festgestellt, die ist etwas aufmüpfig, dann kann man ja auch plötzlich das auf diese Person richten, ohne dass die einen Unterschied überhaupt bemerkt. Und insofern finde ich sehr interessant, wie diese Offenheit dieser Technologie gegenüber China zu einem Labor macht für das, was wir eventuell auch in unseren eigenen Ländern beobachten können. Deshalb sage ich immer, also wenn man China heutzutage beobachtet, dann kann man eben je nachdem, wo man hinschaut, das ist nicht überall so, kann man da bereits Dinge beobachten, die man eigentlich im eigenen Land höchstens mal andenkt oder wo man sagt, naja, das macht ja eigentlich Sinn, dass die Leute Wasser sparen, dass die Leute Strom sparen und so nicht, wo man das so andenkt, aber eigentlich jetzt keine großen, auch negativen Konsequenzen damit verbunden sieht, immer unter der Maßgabe, dass unser politisches System das ja alles unmöglich macht, nicht? Aber wenn das politische System zum Beispiel sich auch nur ein bisschen ändert in Richtung einer autoritäreren Form von Demokratie oder wenn es eben zu zugespitzten Krisensituationen kommt, wenn es, was wir alle nicht hoffen, zu einem Krieg kommen würde, dann könnten eben diese Mittel auch alle eingesetzt werden in einem Sinne, dass unsere persönliche Freiheit dadurch sehr eingeschränkt wird.
Meine Mutter hat mich schon immer davor gewarnt, mit Karte zu zahlen, weil ich dann rückverfolgbar bin, wo und wie ich mein Leben führe. Das ist die Dystopie, die Sie da beschreiben. Und was ich beängstigend finde daran ist, viele dieser Technologien, die Sie beschreiben, werden bei uns auch im Westen als modern, als wünschenswert bezeichnet. Uns schützt vor diesem Übergriff des Staates auf die Privatsphäre immer noch das Rechtssystem. Ist in China das alles abgeschafft worden?
Naja, also erstens muss man, glaube ich, mal sagen, es war vielleicht noch nicht in dem Maße je installiert, wie wir das hier über ja, viele, viele Jahrzehnte, um nicht fast zu sagen Jahrhunderte bereits gewohnt sind. Also das Rechtssystem in China ist ein System, das insbesondere nach 1949 sehr stark politisiert war. Die Bevölkerung war daran gewöhnt, dass das politische Kriterium wichtiger ist als alles andere und hat deshalb auch nicht eine Denkweise entwickelt, die ja bei uns doch auch im Alltag eine große Rolle spielt, dass man sagt, ja, darf man das überhaupt? Gibt es da überhaupt eine Vorschrift? Gibt es da überhaupt ein Gesetz oder so? Das ist eine Denkweise, die in China nicht sehr verbreitet ist. Dementsprechend, wenn man das dann wieder etwas zurückfährt, nachdem es vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen hochgefahren wurde, ist das für die Bevölkerung nicht sofort ein Signal. Hallo, hier müssen wir Acht geben. Weil eben die Denkweise in China so stark pragmatisch ist, dass das Nachdenken über Prinzipien eher nachgeordnet ist. Ja, also ich sage immer, chinesische Bürgerinnen und Bürger machen für alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das ist eigentlich das Zentrum des pragmatischen Denkens, ist die Kosten-Nutzen-Rechnung. Also, welche Vorteile habe ich mit dem Handy zu bezahlen gegenüber dem Nachteil, dass der Staat alles nachverfolgen kann? Ja, und solange ich eben sehe, dass meine Vorteile meine Nachteile überwiegen, mache ich das. Ja, und wenn ich dann sehe in einem Einzelfall, dass in dieser spezifischen Konstellation die Nachteile größer als die Vorteile sind, dann nehme ich mein Bargeld und bezahle mit dem Bargeld. Und dementsprechend kann man solche, sagen wir mal, kleineren Veränderungen, die ja nicht so von einem Tag auf den anderen kommen, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, jetzt kann ich das, was ich früher immer gemacht habe, nicht mehr machen, sondern das wird immer so Schritt für Schritt so ein bisschen Sutsche-Sutsche eingeführt. Da merkt man, dass da die Bereitschaft, sich anzupassen, eben größer ist, als das Risiko einzugehen, eventuell Widerstand zu leisten. Ja, und ich habe das zum Beispiel bei mir persönlich auch bemerkt, da ich ja viel in China gelebt habe, dass also zum Beispiel meine Fähigkeit hier im Alltag, mich bestimmten Dingen anzupassen, weil ich zu dem Schluss komme, es ist mir lieber, ich passe mich an, als dass ich da jetzt ein großes Fass aufmache und Riesenprobleme mit mir schaffe. Ja, weil da ist eben mein Nachteil größer als mein Vorteil. Also ich merke, dass das sozusagen auch schon etwas in meine DNA eingedrungen ist, dass ich also auch solche Abwägungen mache und dann manchmal zum Beispiel mit meinen Kindern oder meinem Ehemann so interessante Gespräche führen, dass die sagen, warum lässt du dir das gefallen? Ja, und dann sage ich, ja, ich lasse mir das gefallen, ja, weil ich eben so und so nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch bemerkt, dass ich so diese Widerständigkeit, die man in der chinesischen Gesellschaft auch beobachten kann, ja, dieses Nebeneinander von Anpassungsfähigkeit und Widerständigkeit, das habe ich nämlich auch dort gelernt. Ja. Und das ist mir natürlich viel bewusster in meinem eigenen Handeln, weil ich das immer wieder beobachte, wie das in China gemacht wird.
Diese Widerständigkeit, darauf möchte ich zu sprechen kommen. In der Corona-Zeit hat man gesehen, wie der Staat die Bürger so weit kontrolliert, dass er sie im Prinzip zu Hause eingesperrt hat. Vielleicht können Sie diese Situation zunächst mal beschreiben, wie das war, wie man sich das vorstellen muss. Und dann auch wieder, wie hat die Bevölkerung darauf reagiert und hat das auch vielleicht Narben hinterlassen, die eine Skepsis gegenüber diesem System hervorgerufen haben?
Also im Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, also Kosten-Nutzen-Rechnung, war es so, dass zu Beginn der Pandemie die chinesischen Bürger, zumindest mal die, die in den Städten sehr eng zusammenlebten, darüber nachgedacht haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie erkranken und die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Erkrankung nicht überleben, sehr groß ist. Und demgegenüber haben sie sehr weitgehende Maßnahmen akzeptiert und haben sich gewisserweise darauf gestützt, dass der Staat die Gefährlichkeit der Situation richtig einschätzt. Und wenn Sie sich an die ersten Bilder aus Wuhan erinnern, diese wahnsinnigen Schlangen in diesen Krankenhäusern, wo die Leute sich dann auch noch alle gegenseitig angesteckt haben, dann diese unendlich vielen Menschen, die so schwer erkrankt sind und die verstorben sind an der Krankheit und so, da kann man sehen, dass den Menschen dort quasi der Tod vor Augen stand. Und in dieser Situation haben sie abgewogen und haben gesagt, bevor ich sterbe, mache ich lieber das, was der Staat sagt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe, ist größer, wenn ich mich zu Hause einsperren lasse. Ja. Was der Staat dann gemacht hat, das ist, dass er also nicht mehr nur in dieser extremen Krisensituation die Bürger so stark beobachtet hat und gewisserweise auch drangsaliert hat, sondern plötzlich wurde das ja mit der Begründung, so eine Krise kann ja jeden Augenblick wieder ausbrechen, wurde das zur neuen Normalität. Man brauchte also sein Handy und man brauchte auf seinem Handy einen grünen Punkt, um überhaupt in ein bestimmtes Geschäft gehen zu können. Das heißt also, die Überwachungsmaßnahmen waren wesentlich größer. Und wir haben ja auch beobachtet, dass das dazu geführt hat in China, dass die Phase zwischen dieser ersten Welle Welle und der zweiten Welle und der dritten Welle. Diese Phasen waren relativ lang, länger als bei uns, weil man eben diese Mobilität von Leuten, die eventuell angesteckt sein könnten, sehr stark eingeschränkt hat. Und das konnte man nur, indem man die Überwachung der Gesamtbevölkerung verstärkt. Da hat dann sozusagen wieder eine Kosten-Nutzen-Rechnung stattgefunden. Also wenn ich überhaupt ein gewisses Maß an Mobilität wahren will, muss ich mich diesen Überwachungsmaßnahmen unterwerfen. Aber dann in der letzten Phase war es ja so, dass der Staat ihnen gesagt hatte, wir machen eine Zero-Covid-Politik. Also bei uns darf das überhaupt nicht wieder ausbrechen. Aber dann haben die Leute bemerkt, obwohl wir uns diesen ganzen Maßnahmen unterworfen haben, merke ich doch, mein Nachbar hat Covid, der Gegenüber hat Covid, alle Leute haben sie plötzlich Covid. Und das trotz dieser ja doch lang andauernden extremen Überprüfungsmaßnahmen. Und dann fängt die Bevölkerung an zu denken und sagt, aha, wir haben ja falsch kalkuliert, Kosten Nutzen. Wir haben ja gedacht, wenn wir uns der Regierung unterwerfen, dann werden wir nicht krank. Wenn wir nicht krank werden, können wir überleben. Jetzt stellen wir aber fest, trotz Überwachung werden wir krank und sterben. Und dann ist plötzlich diese ganze Kosten-Nutzen-Kalkulation auseinandergeraten. Und gleichzeitig hat die Regierung auch bemerkt in China, dass sie mit ihren Maßnahmen an die Grenzen der Möglichkeiten geraten war. Und zwar gar nicht, weil die Bevölkerung aufmüpfig war, sondern weil die gemerkt haben, dass trotz allem eben diese Covid-Geschichte sich ausbreitete in den städtischen Gesellschaften. Und das ist der Nährboden für Protest in China. Mhm. Ja, weil dann nämlich innerhalb der Führung plötzlich der Gedanke aufkam, okay, wir müssen unsere Politik ändern. Sie hat erstens für uns wirtschaftlich sehr negative Folgen. Zweitens sterben uns trotzdem die Leute. Drittens verlieren wir das Vertrauen der Bevölkerung. Und damit kam es also zu einem Riss innerhalb der Elite, wo auf der einen Seite eben Xi Jinping stand für diese Null-Covid-Politik und auf der anderen Seite sagen die Leute, die sich ganz pragmatisch anschauen, was passiert in unserer Gesellschaft, huch, diese Politik ist offenbar nicht richtig. Ja. Und wenn es dann in der Elite auseinandergeht, dann fängt es auch unten an zu brodeln. Und das ist diese weiße Papierbewegung, wo dann Jugendliche auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Sowas braucht in China immer einen Ansatzpunkt, einen Trigger. Und der Trigger war ein furchtbarer Brand in einem Haus in Urumqi, der Hauptstadt des autonomen Gebiets der Uiguren in Xinjiang. Und da waren eben Leute im brennenden Haus eingesperrt, die nicht raus konnten aufgrund dieser Politik. Und das hat dann quasi das Fass zum Überlaufen gebracht.
Was hat dieser Protest bewirkt?
Dieser Protest hat bewirkt, dass die chinesische Regierung etwas ganz Tolles machen konnte. Ja, sie konnte nämlich den Eindruck erwecken, als würde sie auf den Unmut der Bevölkerung reagieren. Also sie ist gar nicht diese autoritäre, schreckliche Regierung, die also nur die Bevölkerung unterdrückt, sondern sie hat das Ohr am Volk. Und wenn das protestiert, ja, dann machen wir natürlich auch eine Änderung unserer Politik. In Wahrheit hatten die natürlich längst auf eine Situation gewartet, wo dann der Teil der Elite, der schon seit längerem gesagt hatte, Leute, wir müssen das unbedingt ändern, dann diese Gelegenheit beim Schopf ergriffen hat und der Gegenseite gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht mit uns zusammen diese Änderung vornimmt, dann ist das nur zum Nachteil der Gesamtpartei, wird dann immer gesagt, nicht, weil die Partei dann eben das Vertrauen der Bevölkerung verliert. Somit haben sie versucht, aus dieser prekären Situation für sich das Positivste herauszuholen. Und oberflächlich betrachtet ist ihnen das auch gelungen. Allerdings ist es eben so, dass man nicht vergessen darf, dass das eben doch tiefe Wunden hinterlässt und dass das Vertrauen in die Regierung und darein, dass die Regierung zu jedem Zeitpunkt immer das Richtige für das Volk macht, dass das doch grundlegend gestört ist. Und das merkt man auch. Die augenblickliche Situation in China ist nicht so, dass man sagen könnte, dass Xi Jinping unangefochten die Führung über die Partei innehat.
Lassen Sie uns darauf gleich noch zu sprechen kommen. Vorher würde mich noch interessieren, Sie haben angesprochen, dass die Chinesen sehr gut darin sind, sich diesen Umständen anzupassen und auch dieser Kontrolle anzupassen. Das eine ist, dass man Bargeld hortet. Wie schafft man es denn in einem autoritären Land wie China, vielleicht doch seine Meinung frei zu äußern oder zumindest in einem gewissen Rahmen? Wo finden die Chinesinnen und Chinesen Wege, um doch frei leben zu können?
Also zunächst einmal ist die wichtigste Reaktion bei der Mehrheit der Bevölkerung das Sich-Abwenden von der Politik. Ja, das ist also etwas, was man gar nicht unterschätzen darf. Man darf jetzt auch nicht die Chinesen zu den großen Helden erklären. Die sind genauso Menschen, wie wir hier auch Menschen sind in Europa, in Österreich. Das heißt, das sind auch Menschen, die sagen, also bevor ich mich auf einen Streit mit dem Staat und womöglich der Polizei und dem Sicherheitsdienst und so einlasse, also ja, was mache ich? Ich tue so, als hätte ich mit Politik überhaupt nichts zu tun. Ich ziehe mich ins Private zurück. Ich sehe, dass ich meine wirtschaftlichen Dinge einigermaßen in der Hand habe. Und da haben ja auch viele mit zu tun im Augenblick. Und ich lebe meinen Alltag so, als gäbe es keine Politik. Das ist zunächst einmal die Reaktion, würde ich behaupten, der Mehrheit der Bevölkerung. Diejenigen, die der Meinung sind, dass sie etwas sagen müssen, können und wollen, das ist immer eine Minderheit. Und das sind eher Personen, die der Meinung sind, dass wenn sie etwas sagen, dass das auch eventuell einen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der Partei haben könnte. Sei es die Entscheidungsfindung in einer Universität, in einem Unternehmen, in einer Institution, sei es weiter oben. Ja? Also viele Menschen, die sich dieser Elite angehörig fühlen, sind ja auch Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas. Also die Kommunistische Partei Chinas hat so ungefähr 100 Millionen Mitglieder, weil die Leute eben wissen, nur wenn ich in der Partei bin, habe ich nicht nur Möglichkeit, eine Karriere zu machen, die nicht irgendwo aufhört, sondern wenn ich Karriere mache, dann bedeutet das auch, dass ich immer weiter und immer näher an solche Zentren herankomme, die entweder im lokalen, regionalen oder nationalen Bereich Entscheidungen treffen. Ja, und diese Leute, die überlegen sich eben ganz genau, was da passiert, und die haben auch ihre Meinungen dazu. Die sind jetzt zum Beispiel der Auffassung, es ist vollkommen richtig, dass wir jetzt ganz eng mit Russland zusammenarbeiten, weil die Amerikaner bereiten einen Krieg gegen uns vor, und dann nur wenn wir mit den Russen zusammen sind, werden die Amerikaner sich das 5-mal überlegen, ob sie vielleicht einen Krieg gegen China und Russland eröffnen wollen. Die einen sagen, ich bin da ganz auf der Linie von Herrn Xi Jinping. Die anderen sagen, um Gottes Willen, ja, wenn wir uns zu stark auf Russland einlassen und wenn wir von Amerika als Feind wahrgenommen werden, dann kann unsere Wirtschaft nicht überleben. Dann wird es in unserem Land zu großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen, noch größeren, als wir ohnehin schon haben. Und dann bedeutet das auch, dass die soziale Stabilität in unserem Land nicht mehr gewährleistet ist. Und wer weiß, wie lange sich dann die Kommunistische Partei überhaupt noch an der Macht halten kann. Ja? Und da überlegen die Leute ganz genau, weil die sagen, nur wenn wir in einer solchen Situation unsere Angst, unsere Sorge überwinden und mal Tachles reden und sagen, so sieht's aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute überzeugt sind von meiner Ausführung, nicht gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das in den parteiinternen Diskurs irgendwie eindringt, ist größer. Das heißt also, die nehmen dieses Risiko auf sich und machen das sogar im öffentlichen Raum. Ja, und dann gibt es da auch noch Leute, die mit ihrem Handy das alles aufnehmen und das dann mir auch noch auf YouTube stellen, damit ich es auch noch weiß.
Wie ist es denn unter Bekannten, unter Freunden, wo man jetzt vielleicht nicht gleich den politischen Wandel im Sinn hat, sondern vielleicht einfach nur seine Meinung frei äußern möchte?
Früher haben meine Freunde in China, die mit der chinesischen Regierung nicht so hundertprozentig übereinstimmten, immer gesagt, wenn ich gesagt habe, hör mal, willst nicht vielleicht dein Handy lieber im Auto lassen, wenn wir hier spazieren gehen? Und ich so, oh, es gibt so viele Menschen in China, die gleichzeitig irgendwelche Gespräche führen. Selbst wenn der Staat versuchen würde, das alles zu kontrollieren, der könnte ja mit diesen Daten gar nichts anfangen. Das war natürlich noch vor KI, wo der Staat dann wirklich Leute brauchte, die diese Gespräche dann auch wirklich sich genau angehört haben. Und bei 1,4 Milliarden Menschen in China ist das in der Tat einfach sehr, sehr schwierig, da allen Leuten hinterher zu sein. Dennoch habe ich das immer damals für eine naive Zugangsweise gehalten.
Man muss ja auch dazu sagen, es gab ja Staaten, in denen das so war. Also in der DDR war jeder Nachbar ein Spitzel.
Genau, das war aber in China in einer bestimmten Zeit nicht der Fall. Heute ist das anders. Heute sind sie sich dieser Kontrollmaßnahmen bewusster. Man geht eigentlich oft im Park spazieren und man nimmt das Handy nicht mehr mit. Zum Beispiel auch, dass man, wie früher das so üblich war, dass man Leute dann zu Hause besucht hat, weil man dachte, wenn man mit denen zu Hause redet, dann ist das kein Problem. Dann hat man doch schon manchmal gemerkt, dass bei bestimmten Personen, die eben in China sehr stark unter Kontrolle standen, dann, wenn man da zu dem Haus ging und klingeln wollte, stand ganz offensichtlich ein Herr vor der Tür, schaute einen genau an. Und das hat er auch mit Absicht so gemacht, dass man das gesehen hat, damit man dann natürlich raufgeht zu einem Gesprächspartner und sagt, übrigens da unten, da steht jemand von der Sicherheitspolizei und vielleicht sollten wir doch ein bisschen vorsichtiger sein. Also da müssen Sie schon sehr weitgehende Maßnahmen ergreifen, um nicht doch in irgendeiner Form in dieses Bespitzelungsnetz hinein zu geraten. Und dabei sollte man vielleicht noch sagen, dass wir jetzt gehört haben, dass die Anzahl der sogenannten inoffiziellen Mitarbeiter des Geheimdienstes in China sich ungeheuer vergrößert hat, weil die nämlich bemerkt haben, dass wenn sie überhaupt keine Face-to-Face-Informationen haben, dass sie diese unzählig vielen abgehörten Äußerungen gar nicht wirklich einordnen können. Also wenn man dann solche Gespräche ohne Kontext verstehen soll, ist sehr, sehr schwierig. Und deshalb sagt man, dass es jetzt heutzutage sehr wahrscheinlich in China eine Dichte an inoffiziellen Mitarbeitern des Geheimdienstes gibt, die etwa der Dichte entspricht, die die DDR in ihren letzten Jahren auch erreicht hat.
Wahnsinn.
Und dabei muss man dann auch sagen, dass durch diese digitale Form der Überwachung das Kamerasystem bis aufs Dorf ausgedehnt ist. Das heißt also, früher konnte man sich irgendwie in der Weite Chinas verlieren und damit den Kontrollmöglichkeiten des Staates entweichen. Das ist heute nicht mehr in dem Maße möglich. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass diese Unmenge an Daten, die auf diese Art und Weise gesammelt werden, dazu führen, dass eben es gar nicht mehr möglich ist, diese Daten wirklich auszuwerten und dass es auch gar nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, diese Daten zu nutzen. Denn man muss ja auch sagen, es gibt nicht nur politische Gründe, die Menschen zu überwachen, sondern es gibt auch die Gründe, dass man in China davon ausgeht, je mehr Daten man hat, umso besser kann man alle KI-Dinge, die man entwickelt, mit Daten füttern, weil je mehr man die mit Daten füttert, desto schlauer werden die. Ja, und deshalb wird auch wild einfach gesammelt, ohne dass man jetzt immer politische Maßnahmen damit verknüpfen würde, sondern es geht auch um eine Art Sammelwut.
Wahnsinn. Gibt es in China so etwas wie eine politische Opposition?
Ja, aber man muss wissen, dass Opposition in China nach Vorstellung der meisten Menschen nicht eine Fundamentalopposition ist. Solche Menschen gibt es natürlich auch. Diese Menschen werden ungeheuer drangsaliert, die werden bestraft, die kommen ins Gefängnis, die werden gefoltert und so weiter und so fort. Das ist aber wirklich also eine extrem, extrem, extrem kleine Gruppe. Aber viel größer ist eine Opposition, die innerhalb des Systems immer darüber nachdenkt, wie man eigentlich dieses System so verbessern kann, dass es seine wirtschaftliche, seine militärische, seine politische und seine kulturelle Kraft weiterentwickeln kann, um das Ziel zu erreichen, was alle Menschen, die zur Elite in China gehören, erreichen wollen. Das ist nämlich, dass China ein hoch anerkannter Staat mit Weltmachtposition ist. Das vereint die Elite.
Das heißt, es wird nicht nur Kontrolle ausgeübt zum Zweck der eigenen Machterhaltung, sondern auch, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen.
Und dieses übergeordnete Ziel, das wird ja auch der Bevölkerung immer wieder vermittelt, damit die Bevölkerung sozusagen auch weiß, zum Beispiel im Augenblick, wir müssen den Gürtel enger schnallen, damit wir dieses übergeordnete Ziel erreichen können. Und da gibt es ja diese große Erzählung von der Schmach, die China erlitten hat im 19. Jahrhundert. Und dass man jetzt schon so viele, viele, viele Jahrzehnte, über 100 Jahre daran arbeitet, diese Schmach zu überwinden. Und jetzt sind wir kurz davor, diese Schmach überwinden zu können. Und jetzt wird es aber besonders schwierig, weil die anderen Länder ja merken, oh, da gibt es ja China, was sich an die Spitze hochgearbeitet hat und dementsprechend nicht allzu freundlich reagieren. Und diese Opposition innerhalb der Elite, die hat es zu jedem Zeitpunkt in China gegeben, seitdem China überhaupt politisch agiert. Das heißt, das ist etwas, was man auch in den Geschichtsbüchern bezogen auf die dynastische Ordnung in China, die 1911 zu Ende gegangen ist oder 1912 offiziell durch Rücktritt zu Ende gegangen ist, dass diese dynastische Ordnung kannte auch schon dieses innerhalb der Elite darüber nachdenken, wie können wir das Ziel, was wir erreichen wollen, erreichen und in welcher Situation stellen wir fest, dass die Maßnahmen, die zum Beispiel der Kaiser ergreift, dass die diesem Ziel nicht dienlich sind. Und genau in diesem Sinne, wie es eben innerhalb dieser bürokratischen und clanmäßig organisierten Elite im dynastischen China immer es Auseinandersetzungen gegeben hat über die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Genau so gibt es das heute auch. Es gibt eben in der Frage der Außenpolitik vollkommen unterschiedliche Auffassungen. Es gibt in der Frage der Wirtschaftspolitik vollkommen unterschiedliche Auffassungen. Und dann gibt es immer wieder Situationen, da ist innerhalb der Partei die Fraktion, die wirklich die Macht ausübt, so stark, dass sie, wie Xi Jinping das jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder versucht hat, Gegner aus der Gegenseite ausschalten kann. Mhm. Ja, auf unterschiedlichem Wege. Ja, man schickt sie ins Gefängnis, die begehen Selbstmord, weil sie wissen, sie haben keine andere Chance. Aber es kann eben auch sein, dass man sie einfach degradiert. Das ist die eine Möglichkeit. Aber dann gibt es eben andere Situationen, wo diese Opposition mit der Gegenseite praktisch, sagen wir mal, fast gleich stark ist. Ja, das sind immer so Situationen, die wir als Experten natürlich tagtäglich beobachten. Was kommt da? Was wird da geschrieben? Was wird da gesagt? Und in dieser Situation heißt es auch, dass bestimmte Elemente dieser Opposition sich auch deutlicher zu erkennen geben. Ja, und sagen, halt, wir haben hier vollkommen andere Auffassung. Und sowas ist auch Teil dessen, was wir im Ausland immer nicht so richtig verstehen. Dass dieses System der Kommunistischen Partei in China sich so lange hat halten können, trotz vieler großer politischer Fehler, die diese Kommunistische Partei gemacht hat, gemessen an dem Ziel, das sie erreichen wollte, das hat eben damit zu tun, dass sie eine innere Dynamik hat. Und diese innere Dynamik, die besteht darin, dass man prinzipiell natürlich immer nur sagen darf, was Herr Xi Jinping für richtig hält, aber in Wahrheit, dass die ganze Zeit brodelt in diesem Topf. Und dann kommt die Situation, ob zum Beispiel Xi Jinping jetzt einen Fehler macht, der so gravierend ist, dass die andere Seite diese Situation nutzen kann, um zu sagen, ja, jetzt ist der Herr Xi Jinping doch schon ein bisschen alt und vielleicht ist er auch gesundheitlich nicht so hundertprozentig auf dem Damm. Und da müssen wir doch mal überlegen, ob wir nicht vielleicht doch lieber einen Nachfolger bestimmen. Ja, natürlich ist das sein Recht, den Nachfolger zu bestimmen und so nicht. Und da gibt es also unendlich ein Repertoire, also sondergleichen. Ja, da muss man ziemlich viel chinesische Geschichte kennen, um zu merken, aha, jetzt benutzen sie sozusagen den Toolkit so und so, um jetzt Schritt für Schritt hier eine Änderung an der Spitze der Partei durchzusetzen. Das ist die Opposition, die bisher, also sprich seit 1949, die wesentlichen Veränderungen in der Politik der Kommunistischen Partei hervorgebracht hat. Und dazu muss man sagen, dass diese Opposition die Herrschaft der Kommunistischen Partei an sich nie in Frage gestellt hat, sondern innerhalb dieses Systems ihre Möglichkeiten maximal ausnutzt.
Klingt wie ein House of Cards, ein politischer Thriller, den Sie da beschreiben.
Ja, es gibt auch Leute, die das so eher mit mafiösen Verhältnissen vergleichen. Das ist auch nicht ganz abwegig. Auch die Art und Weise, wie man dann mitunter seine Gegner doch ziemlich heftig und brutal ausschaltet.
Wie brutal ist dieses System und wie weit geht das?
Also je weiter oben Sie sind, desto gefährlicher wird dieses System. Also man muss nicht denken, dass der Aufstieg in die oberste Spitze für sich selbst und in China bedeutet das ja immer nicht nur für sich persönlich, sondern für sich selbst, seine Familie und alle innerhalb der Partei, die gewisserweise mit einem verbunden sind. Das nennen wir Fraktion. Also man muss immer überlegen, wenn man da hochkommt und man stürzt da oben, dann stürzt man nicht nur selber, sondern dann stürzen mindestens 500 Personen innerhalb der Partei, stürzen mit dieser einen Person an der Spitze. Und die ganze Familie wird mit bestraft, also im Sinne von, sie wird marginalisiert, sie hat kein Ansehen mehr in der Spitze, sie hat viele Privilegien nicht mehr, die sie vorher hatte.
Werden sie auch eingesperrt?
Natürlich, also stellen Sie sich vor, also der Mitstreiter um das Amt des Parteivorsitzenden im Jahr 2011 war ja der Herr Bocheley, der damals der Bürgermeister der größten Stadt der Welt, nämlich Chongqing. Und dem hat man ja vorgeworfen, dass er einen Mord, den angeblich seine Frau begangen hat, dass der den irgendwie nicht der Polizei gemeldet hat, also auf diese Art und Weise mit seiner Frau verstrickt ist. Gleichzeitig hat man ihm vorgeworfen, dass er also ungeheuer korrupt ist und viel zu viel Reichtum angehäuft hat. Und das Ergebnis ist, er wurde vor Gericht gestellt und man konnte im Fernsehen sehen, wie das Urteil verkündet wurde. Und er sitzt seitdem im Gefängnis. Und wir machen immer als Sinologen so Witze untereinander und sagen, ein alternatives Politbüro sitzt in China im Prominentengefängnis in Peking. Ja, und da sitzt eben der Herr Bocheley und da sitzen eine ganze Reihe von Leuten, die also für Herrn Xi Jinping und die Konsolidierung seiner Macht damals ab 2011 im Gefängnis sitzen. Aber Sie müssen nicht denken, dass das immer nur mit Gefängnis geht, nicht? Also wir sind so der Auffassung, dass aus der führenden Elite, Militär und Partei, etwa 2000 Menschen heute nicht mehr leben, die vor ein paar Jahren noch gelebt haben. Und dabei muss man sagen, dass eben manche zum Tode verurteilt werden in solchen Prozessen, die da gemacht werden und wo dann auch die Urteilsverkündung immer im Fernsehen dann übertragen wird. Die werden zum Tode verurteilt. Manchmal werden sie zum Tode verurteilt, aber die Verstreckung wird ausgesetzt. Manchmal werden sie zum Tode verurteilt und am nächsten Tag werden sie erschossen. Das ist also eine Möglichkeit. Und dann gibt es, wie wir das ja auch aus der früheren Sowjetunion kennen, diese berühmten Sprünge aus dem 10. Stock. Die haben sich also in
nicht nur zur Sowjetunion, auch in aktuellen Russland ist das anscheinend noch
immer noch so, ja. Und es ist also so, dass plötzlich Personen verschwinden. Bestenfalls kriegt man dann vielleicht mal eine Nachricht, dass diese Person an einer unheilbaren Krankheit verstorben sei. Dann ist es aber wieder so, dass man dann merkt, dass die sozialen Medien genutzt werden von den Familien, die ja auch große Nachteile erleiden, wenn jemand also als Gegner Xi Jinpings identifiziert ist und dann diese Person Selbstmord begeht. Also das ist nicht so wie in Japan, dass man sagt, Selbstmord begehen, das ist etwas Heldenhaftes in einer solch zugespitzten Situation, sondern für die hat das sehr, sehr viele Nachteile. Und dann versuchen die irgendwie über Social Media die Nachricht in irgendeiner Form zu lancieren, dass da vielleicht doch mit diesem Tod etwas nicht so ganz stimmt. Und bis heute halten sich Gerüchte in China, dass der Ministerpräsident, der bis zum 20. Parteitag unter der Führung Xi Jinpings gearbeitet hat, Herr Li Keqiang, der ist ja schwimmen gewesen in Shanghai in einem Swimmingpool und hat diesen Ausflug in das Swimmingpool nicht überlebt. Und es halten sich bis heute Gerüchte, dass der ein Mittel eingeflößt bekommen hat, das einen schwerwiegenden Herzinfarkt beim Schwimmen ausgelöst hat und dass der also nicht so ganz natürlich zu Tode gekommen ist, wie das dann natürlich behauptet wurde, weil Herr Li Keqiang eine ziemliche Unterstützung innerhalb der Bevölkerung hatte, aber auch eben bekannt war als ein Gegner Xi Jinpings.
Wird diese Art der Gewalt in China auch öffentlich zur Schau gestellt oder passiert das alles im Verborgenen?
Also ich kann mich noch an Zeiten in China erinnern, da wurden sogar Hinrichtungen in aller Öffentlichkeit durchgeführt. Ja, direkt beim Bahnhof gegenüber, damit da möglichst viele Leute kommen. Und dann standen da drei Kerle und dann wurde gesagt, der ist verurteilt wegen Drogenhandel und der das und deswegen. Und dann wurde vor Tausenden und Tausenden von Menschen wurden diese Leute hingerichtet. Und das hatte natürlich diesen Abschreckungseffekt. So etwas habe ich in den letzten Jahren in China nicht mehr erlebt. Ich will aber nicht ausschließen, dass das in Orten, die jetzt nicht so im öffentlichen Interesse sind, auch nicht so von außen beobachtet werden, also wo es keine Touristen gibt und so. Da kann das sein, dass das immer noch gemacht wird. Nach meiner Auffassung ist es so, dass unter Xi Jinping sehr stark darauf konzentriert wurde, der Bevölkerung zu beweisen, dass er innerhalb dieser Elite die Allerreichsten bestraft dafür, dass sie angeblich eben an ihren Reichtum mittels Korruption gekommen sind. Und das wird sehr öffentlich gemacht. Also es gibt zum Beispiel Bilder von dem früheren Minister des Staatssicherheitsdienstministeriums, der inhaftiert wird. Da wurde dann die Inhaftierung gezeigt im Fernsehen. Da hatte der noch schwarze Haare und war ein Mann in den besten Jahren. Ja. Und dann sieht man den eine Weile später, da sitzt er im Gericht und ihm wird sein Urteil verkündet und dann ist dieser Mann weißhaarig, vollkommen zusammengefallen und so weiter. Das reicht schon. Ja. Und hat natürlich einen doppelten Effekt, dass die Bevölkerung, die gemerkt hat, dass es Menschen gibt, die sehr schnell reich werden in China und andere Menschen, die gerade noch mal ihr Niveau halten können oder die vielleicht schon wieder ärmer werden, nicht, denen konnte man sagen, ja, das liegt ja daran, dass diese bösen Leute diesen ganzen Reichtum, der da in China erwirtschaftet wird, in ihre Taschen hineinwirtschaften. Und damit hat auch Xi Jinping am Anfang die Bevölkerung durchaus beeindruckt. Ja, übrigens auch Zeitungen wie die New York Times, die sagten, jetzt endlich wird in China mal gegen Korruption durchgegriffen und so weiter. Dabei war vollkommen klar für jeden, der die Situation etwas längerfristig im Blick hat, dass Herr Xi Jinping diese Antikorruptionskampagne hauptsächlich dazu genutzt hat, seine Gegner auszuschalten. Mhm. Ja, jetzt merken wir interessanterweise, dass plötzlich Leute, die von Xi Jinping in bestimmte Positionen gebracht wurden, komischerweise auch so gesäubert werden. Nicht? Und dann stellt sich die Frage, wer säubert hier eigentlich wen? Und deshalb haben wir natürlich im Augenblick einen sehr genauen Blick auf die Situation in China.
Sie haben uns jetzt sehr eindrücklich erklärt, wie das chinesische Regime seine Bürger überwacht, über KI, über die digitalen Möglichkeiten, über Spitzel. Und wie auch die Elite in Schach gehalten wird, indem man Spitzenbeamten und Politikern, die in Ungnade fallen, androht, nicht nur deren Leben zu zerstören, sondern gleich das Leben und die Existenzen des gesamten Clans, der dahinter steckt. Wie fest sitzt denn Xi Jinping selbst im Sattel? Wie sicher kann er sich sein, dass er nicht selbst gestürzt wird?
Ja, also Herr Xi Jinping ist natürlich ein Mann, der ungeheuer geschützt werden muss, damit ihm nichts passiert. Warum denn? Der hat so viele Leute ausgeschaltet. Für jeden, der die chinesische Gesellschaft kennt, ist es vollkommen klar, dass diese ganzen Leute, die Opfer geworden sind, ja, und das sind ja inzwischen, also im Zuge dieser sogenannten Antikorruptionskampagne, das geht ja in die Millionen, nicht? Diese Leute, die suchen nach der Möglichkeit, hier Rache zu nehmen. Ja, und wenn man sich die Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas seit 1949 anschaut, dann sieht man, dass es immer wieder Wellen gab. Da wurden bestimmte Leute aus der Partei ausgeschlossen oder bestraft oder an den Rand gedrängt. Und diese Leute haben dann mehr oder weniger ihr Schicksal angenommen. Warum? Weil sie darauf warten, dass bei nächster Gelegenheit derjenige, der sie drangsaliert hat, drangsaliert wird und sie wieder aufsteigen können. Diese Vorgangsweise ist total interessant. Ja? Ich werde also heute strengstens bestraft und denke, das ist das Ende meines Lebens, meines politischen Lebens. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt noch physisch leben kann. Ja, und da würde man ja denken, man verfällt in eine große Depression und sagt, okay, jetzt bin ich 55 Jahre alt, sehr wahrscheinlich lebe ich, bis ich 80 bin. Ich werde halt bis ans Ende meines Lebens im Gefängnis sein. Nein, weit gefehlt.
Diese der Person, Antrieb ist Revanche.
Der Antrieb ist Revanche. Und diese Person kann darauf rechnen, dass wenn die Person an der Spitze, die im Augenblick verantwortlich ist für diese ganzen Maßnahmen, wenn die nur genügend Fehler macht, dass die eines Tages selber in die Bredouille kommt. Und das ist mein Wiederaufstieg. Wir sprechen ja in China auch von einem Land, das seinen Wiederaufstieg organisiert. Ja? Jeder Einzelne, denkt gar nicht in der Kategorie, das, was mir heute passiert, das ist unumkehrbar. Hm. Ich habe immer gewarnt auch, ja, schon als China mit dieser Reform und Öffnung begann, dann haben viele Leute in den Zeitungen geschrieben und Experten verkündet, ja, und so, ja, das ist ja unumkehrbar. Ich habe gesagt, in China ist nichts unumkehrbar. Die ganze Logik dieser Gesellschaft basiert darauf, dass die Dinge sich wiederholen. Und dass ich deshalb zum Beispiel auch mich einer bestimmten Maßnahme der Kommunistischen Partei, sei sie noch so gravierend, unterwerfe, damit ich mein Leben habe und irgendwann in 10 Jahren, in 15 Jahren wieder wie Phönix aus der Asche aufsteigen kann. Ja? Und weil die Logik so ist, muss natürlich dieser Herr Xi Jinping jeden Tag um sein Leben bangen. Je mehr Leute der ausschaltet, je mehr Leute da aus dem 10. Stock springen, umso mehr muss der um sein Leben bangen. Denn immer mehr Leute werden sich ja zusammentun in diesem gemeinsamen Gefühl, wir müssen uns an dem revanchieren. Und deshalb ist das auch so, dass wenn er also in Peking von einem Ort zum anderen fährt, dass dann die Leute in diesen entsprechenden Straßen, durch die er fährt, dass die drangsaliert werden, dass die nicht ans Fenster treten dürfen und alles Mögliche. Ja, es werden immer 5 unterschiedliche Routen festgelegt, dann sind natürlich entsprechend viele Leute von diesen Maßnahmen betroffen. Also da ist große Vorsicht angesagt und im Augenblick gibt es Leute, die behaupten, dass er eigentlich schon entmachtet sei. Zu denen gehöre ich nicht. Und zwar nicht deshalb, weil ich bessere oder andere Informationen hätte, sondern weil ich keine robusten Informationen habe, die mir das bestätigen würden. Und ich natürlich auch erkenne, dass es Menschen, gerade Chinesen, die außerhalb Chinas leben und die sehr darauf hoffen, dass diese Situation an der Spitze der Partei sich ändern wird, dass die dazu neigen, ihrer Hoffnung Nahrung zu geben, indem sie immer mehr Dinge erzählen, angeblich aus irgendwelchen Dokumenten zitieren, wo ich sage, ja, das ist kalter Kaffee, das haben sie selber geschrieben und erzählen uns jetzt, das ist von der Person XY ein Dokument, was sie in die Partei eingebracht haben. Da bin ich sehr skeptisch. Ja. Aber ich beobachte natürlich, wie wir das auch seinerzeit gemacht haben, als wir in den 70er Jahren in China waren. Da war ja Mao Zedong sehr oft im Fernsehen zu beobachten und man konnte ganz genau, wenn man genau hingeschaut hat, nicht beobachten, wie es ihm gesundheitlich ging und so. Nicht? Und man hat gesehen, dass dieser Mann schwer krank ist und dass die Krankheit ihn so weit schon übermannt hat, dass man ihn fast als moribund bezeichnen musste, noch zu Situationen, wo er große Staatsoberhäupter empfangen hat. Und in diesem Sinne beobachte ich natürlich auch Herrn Xi Jinping. Es wird einem auch wieder Anlass gegeben, ihn zu beobachten. Er war ja über 2 Wochen überhaupt nicht mehr in den Medien, weder in den Printmedien noch in anderen Medien. Jetzt sieht man ihn wieder. Er ist relativ aktiv. Ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, also es ist sehr auffällig, dass plötzlich Herr Xi Jinping Anklänge an graue Haare hat. Mhm. Ja, das ist in China nicht üblich für einen Partei- und Staatsführer. Der wird immer so vorbereitet, dass die Haare immer wunderbar schwarz gefärbt sind. Und jetzt habe ich beobachtet, natürlich mit meinem genauen Blick, dass er also immer mehr weiße Strähnen hatte. Nicht? Jetzt inzwischen ist er in einer Geschwindigkeit ergraut, die eher ungewöhnlich ist. Was darauf schließen lässt, dass man der Bevölkerung mitteilt, unser Staatsführer ist alt. Mhm. Nicht?
Man bereitet sie darauf vor, dass es zu einem Wechsel kommen könnte.
Ja, und nach meiner Auffassung ist es eben so, dass man da jetzt nicht sich vorstellen sollte, wie das jetzt in Social Media unheimlich stark diskutiert wird. Es kommt zum Putsch, ja. So, das Militär hat bereits die Macht übernommen und so weiter und so fort. Das kann alles stimmen, aber nach meiner Meinung nach wird man, solange es irgendwie geht, und das bedeutet auch, solange Xi Jinping das mitmacht, wird man ihn vorne als Fassade aufstellen, aber in der zweiten Reihe bereits die Frage der Nachfolge organisieren und Leute dran lassen, die eben sozusagen, man nennt das in China das alltägliche Geschäft. Das ist für die Bevölkerung ungeheuer wichtig. Ja. Xi Jinping hatte ja nach dem 20. Parteitag für sich in Anspruch genommen, dass jede Entscheidung, die von nationaler Bedeutung ist, von ihm getroffen werden muss. Und das werden sie ihm jetzt nach meiner Auffassung schon deshalb nicht zugestehen, weil es eben doch Nachrichten gibt darüber, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Wenn man sein Leben ein bisschen verfolgt hat, dann kann man das auch verstehen, dass er jetzt vielleicht in dem Alter, in dem er jetzt ist, nicht mehr so topgesund ist wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Und dass deshalb es eben wichtig ist, dass jetzt im Hintergrund eine nächste Person aufgebaut wird, damit es für den Fall, dass er durch einen Schlaganfall oder durch einen Herzinfarkt plötzlich entweder nicht mehr regierungsfähig ist oder sogar verstirbt, dass nicht dann der Kampf innerhalb der Partei um die Nachfolge ausbricht, sondern dass man das vorher alles vorbereiten muss. Warum? Weil China sich ja in einer geopolitisch sehr komplizierten Lage befindet. Und nach meiner Auffassung kann man sich als kommunistische Partei nicht erlauben, jetzt einen großen inneren Aufstand zu proben, weil das dann wieder, und man hört das ja bereits aus Amerika jetzt, nicht Anlass dazu geben würde, dass man gewisserweise auch von außen in diese Frage der Nachfolge eingreift. Und es ist in China natürlich durchaus bekannt, dass Mitglieder der Trump-Regierung sich in letzter Zeit dazu geäußert haben, dass man ja jetzt im August mit einer, wie man sagt, Konklave rechnet in Beidahe. Da sind dann ja immer die führenden Mitglieder der Kommunistischen Partei zum Sommerurlaub versammelt. Und dass man davon ausgeht, dass die möglicherweise sogar einen neuen Führer der Partei wählen wird, nicht? Das ist ja schon sehr weitgehend, wenn das von einem Menschen in Ministerrang geäußert wird, von einem Land wie Amerika. Auf der anderen Seite gibt es Thinktanks in Amerika, in denen sogenannte Dissidenten oder Menschen ethnisch-chinesischer Herkunft, die sehr stark politisch agieren in Amerika, die haben jetzt schon ganze Pläne ausgearbeitet. Was passiert, wenn die Herrschaft Xi Jinpings nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, dass dann die Herrschaft der kommunistischen Partei nicht mehr aufrechtzuerhalten ist und dass dann zum Beispiel Amerika sofort Truppen nach China schicken sollte, um zu vermeiden, dass es dort zu einer bürgerkriegsartigen Auseinandersetzung kommt und mit wem sich diese Truppen in Amerika verbinden, in China, um dort gemeinsam an der Stabilisierung der Verhältnisse zu arbeiten und gleichzeitig natürlich ein demokratisches Regime für China vorbereiten. Das muss man sagen, das kann man alles im Internet lesen. Das ist jetzt nichts Geheimes und das wird ganz offen propagiert im Augenblick. Und es wird auch gesagt, Amerika kann jetzt wieder einen ganz großen Beitrag dazu leisten, dass sich die Verhältnisse in China grundlegend verändern. Ich möchte daran erinnern, dass Amerika einen erheblichen Beitrag dazu geleistet hat, dass Herr Xi Jinping an die Macht gekommen ist.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitet die Kommunistische Partei schon sehr gewissenhaft daran, dass es nicht zu einem Umsturz dieser Partei kommen wird, selbst nach Xi Jinping?
Ja, die Kommunistische Partei Chinas ist die Organisation der chinesischen Elite. Und an der Spitze dieser chinesischen Elite steht eine Gruppe von Familien, die seit 1949 in den führenden Positionen ist. Wenn die Herrschaft der Kommunistischen Partei zu Ende ginge, würde das bedeuten, dass wir einen totalen Elitenaustausch vornehmen müssten. Und nach dem, was ich jetzt alles gesagt habe, wo alle eigentlich sich innerhalb der Kommunistischen Partei organisieren, bedeutet das, dass also eine alternative Elite, die eben derart fundamentalistisch an die Frage rangeht, dass man also jetzt in China die Herrschaft der Kommunistischen Partei stürzen muss, dass man ein demokratisches Regime einführen muss und so. Diese Gruppe ist so klein, die wäre nie in der Lage, China als einen souveränen Staat zu führen. Das wäre gar nicht möglich. Ja? Und deshalb denke ich, dass wir in China viel stärker, als wir uns es vielleicht vorstellen können, immer mit solchen Änderungen innerhalb des Systems arbeiten müssen. Da gibt es sehr viel Forschung, auch historischer Art darüber. Ja? China ist ein Land, das ist ein Meister im Wandel ohne Bruch. Und ich denke, das ist eine Lösung, die man im Kopf haben muss. Ob die jetzt schon bald stattfindet oder erst in einiger Zeit, das haben wir bisher noch nie vorhersagen können. Wir wissen nur, dass im Augenblick sich die Opposition viel deutlicher äußert als früher. Dementsprechend die Gerüchteküche auch total interessant im Gange ist. Und das zeigt wiederum, dass die Situation innerhalb Chinas nicht vollkommen unter der Kontrolle Xi Jinpings steht.
Frau Weiglin-Schwierzeg, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in den Überwachungsstaat und das System Chinas.
Ich danke für das Gespräch und die interessanten Fragen.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat und Sie glauben, dass auch Bekannte und Freunde diese Folge interessant finden könnten, dann teilen Sie sie doch gerne Oder helfen Sie uns, indem Sie uns eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl geben oder auch einen netten Kommentar schreiben. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass wir auch in Zukunft solche Podcasts produzieren können, dann tun Sie das am besten, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Baba und bis zum nächsten Mal.